willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Aus Anlass des russischen Angriffs auf die Ukraine veranstaltete die Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA, im Mai 2022 die Veranstaltungsreihe Nationalismus und Geschichtsrevisionismus. Wir senden die Mitschnitte der drei Diskussionen in diesen Wochen in O-Ton Playback. Heute: ukrainischer Nationalismus, Geschichtspolitik und die Bedeutung der extremen Rechten in der Ukraine. Nachdem ihr in der vergangenen Ausgabe die Input-Referate zu diesem Thema hören konntet, gibt es diesmal die Diskussion anhand der Fragen des Publikums. Es diskutierten Lara Schulz, Slawistin und Politikwissenschaftlerin, Autorin unter anderem für Der rechte Rand, Stanislav Serjenko, Historiker und Redakteur der ukrainischen linken Zeitschrift Commons, und Johannes Spohr, Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt Ukraine im Zweiten Weltkrieg zur Zeit des Rückzugs der deutschen Wehrmacht. Es moderierte Maxi Schneider von der VVN-BDA. Die Veranstaltung fand online am 24. Mai 2022 statt.
Wir haben uns in den letzten Veranstaltungen auch immer mit historischen Analogien beschäftigt, und da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Deswegen gleich vorneweg, ich selbst, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, finde diesen Begriff Vernichtungskrieg im Kontext bei der Ukraine höchst problematisch bis irreführend und NS-relativierend. Aber unabhängig von dieser Begriffsdebatte haben wir es ja trotzdem mit einem Krieg zu tun, der auf grausame Art und Weise gegen die Zivilbevölkerung geführt wird. Und wir haben es auch mit einer gewissen Ideologisierung dieser Kriegsführung zu tun, ne? Indem eben dieses Narrativ Denazifizierung verbreitet wird und teilweise ja von russischer Seite auch schon von De-Ukrainisierung die Rede war. Und im Prinzip ukrainische Zivilbevölkerung recht pauschal unterstellt wird, Banderisten zu sein, und dementsprechend Faschisten und dementsprechend entweder wahlweise Liquidierung oder Umerziehung nötig sei. Diese Pauschalisierung wird ja gemacht. Was für eine Bedrohungslage seht ihr da für die ukrainische Zivilbevölkerung, und was für eine Gewalteskalation oder Spirale ist da vielleicht auch noch zu befürchten vor diesem Hintergrund?
Vergleiche sind ja auch im historischen Kontext eigentlich wichtig. Gleichsetzung ist was anderes, ne? Also es wurde ja auch in den letzten Jahren viel diskutiert. Ich denke, dass für eine Gleichsetzung der aktuellen Situation, egal in welche Richtung, mit dem Nationalsozialismus, was ja häufig jetzt passiert, bestimmte wesentliche Elemente einfach fehlen, ne? Das ist vor allen Dingen eben der spezifische deutsche Antisemitismus, den manche eben Erlösungsantisemitismus nennen, andere nennen ihn eliminatorischer Antisemitismus, der da eben häufig nicht vorkommt. Und das auch, wenn sich in Russland eben zunehmend völkische Elemente auch in die Debatte mischen oder in das Vorgehen. Das, was Putin Denazifizierung nennt, hat natürlich derzeit einfach auch massive Auswirkungen. Ja, das macht vielleicht auch einen Unterschied, in welcher Situation man so einen Vergleich anbringt. Ähnliche Bezüge hat es in der Ukraine meinem Ermessen nach seit 2014 auch gegeben, immer wieder. Also ne, Putla beispielsweise, das habe ich, also diese Plakate dazu habe ich auch schon 2014 gesehen. Und natürlich werden allerseits diese Begriffe ganz bewusst eingesetzt. Und das würde ich jetzt sagen, vor allen Dingen natürlich von Putin in der Reichweite, weil sie triggern, ne? Und weil diese Erfahrungen eben durch sehr, sehr viele Familien gehen. Und ich würde nochmal unterscheiden, wo der Vergleich angebracht wird oder die Gleichsetzung angebracht wird. Ne? In Deutschland würde ich sagen, steht das berechtigterweise immer unter dem Verdacht der Schuldabwehr auch, ne? Dass man eben auf andere verweist, die eben viel schlimmer waren. In der Ukraine ist das sicherlich etwas anders gelagert. Und ich denke, dass ein Aspekt dabei vielleicht auch ist, dass der Nationalsozialismus und speziell eben der Holocaust zur Chiffre für das absolut Böse geworden sind. Und man muss eben so einer Gleichsetzung widersprechen und gleichzeitig nach diesem Bösen natürlich trotzdem fragen, ja, wie es eben auch schon gesagt wurde. Also derzeit ist es ja klar, dass zu massiver Gewalt an der Zivilbevölkerung kommt, die benannt werden muss. Und es müssen, glaube ich, die richtigen Ausdrücke gefunden werden, die weder gleichsetzen noch relativieren. Und derzeit zeigt sich ja auch, dass es eventuell sinnvollere Vergleiche gibt, was den aktuellen Krieg angeht, beispielsweise mit Kriegen, die Russland seit 1991 geführt hat, ne? Also in Tschetschenien, aber speziell auch in Syrien. Das wird teilweise auch getan, auch von Aktivistinnen, die sich hier in Berlin zusammentun. Ja, die Erfahrungen mit dem Krieg in Syrien und jetzt in der Ukraine beispielsweise gemacht haben. Und genau, grundsätzlich hätte ich jetzt mit der Massivität der Gewalt an der Zivilbevölkerung auch nicht gerechnet. Also das habe ich auch am Anfang des Krieges gedacht, als Soldaten in bestimmten Situationen eben nicht auf Demonstrierende, die Lara ja eben auch genannt hat, oder jetzt auch im Kriegsgeschehen noch Demonstrierende, eben nicht drauf, die geschossen haben. Und dann kam eben die ja, andere Nachrichten aus den Kiewer Vororten, unter anderem aus Butscha, die einfach wirklich eine andere Sprache gesprochen haben. Und jetzt nochmal aus der Historikerperspektive quasi, natürlich gibt es bestimmte Praktiken, die mich oder die sich ähneln mit denen, die ich aus meiner historischen Arbeit kenne, von den Nazis in der Ukraine beispielsweise. Und das eine Sache hatte ich da jetzt, dass auch in einem Kiewer Vorort auf Menschen geschossen wurde, die versucht haben, brennende Häuser zu löschen. Und das zweite, Menschen, die versucht haben, Angehörige zu beerdigen und auf die geschossen wurde. Und das sind ganz spezifische Praktiken, die ich eben von der Wehrmacht auch, die mir da bekannt sind, ja, ohne jetzt einen Vergleich zu ziehen zwischen den Systemen oder so oder das gleichzusetzen. Und ja, Situationen, die ich jetzt einfach ganz besonders bitter fand in den letzten Wochen, waren eben diese Schilderungen von Menschen, die eben Verwandte haben in Russland und oder andererseits in die Ukraine. Und wo eben Bekannte aus der Ukraine mir sagten, dass ihre Verwandten also in den sogenannten Volksrepubliken oder auch in Russland ihnen sagten, dass sie gerade bombardiert werden, sei richtig und es würde sie befreien, ja. Und das durchaus mit Artilleriegeschoss im Hintergrund zu hören. Und das sind natürlich wirklich Situationen, die auch ja, hilflos machen und bestimmte Dramatik haben. Und das, um das abzuschließen, betrifft ja teilweise auch durchaus Nachfahren von NS-Überlebenden oder Ermordeten, die mir jetzt bekannt sind, ja, die beispielsweise sagen, es ist vielleicht gut, dass mein Großvater das jetzt nicht mehr erleben muss. Und ebenso gab es vor kurzem im Spiegel ein Zitat eines Überlebenden in der Ukraine, der sagte, ja, vielleicht ist es auch gut, wenn ich bald nicht mehr da bin. Und sowas ist natürlich einfach auch aus der historischen Perspektive absolut bitter.
Kann wahrscheinlich auch kurz zu Menschen, die dann in diese Volksrepubliken wohnen, sagen. Aber ich weiß nicht, ob das passt dazu.
Entschuldigung, was?
Ja,
Ich habe
ich
dich
kann
gerade kurz nicht.
zu Stimmen der Bevölkerung in den Volksrepubliken sagen. In der
Gerne.
Nähe.
Ja, wenn du das. Hört gerne an.
Wir haben keine Umfragen, die dann etwas uns genau sagen konnten. Aber da war klar eigentlich, dass die meisten die Menschen, die da geblieben sind, sie waren eher pro-russisch gesinnt eigentlich. Und ja, sie haben dann auch die Anerkennung der Republiken von Seite Russland unterstützt. Und sie hofften darauf, viele hofften darauf, eigentlich, dass die Bombardierungen von der ukrainischen Seite beendet wurden. Aber dann kam noch schlechter sozusagen. Ja, die Situation verschlechterte sich rasant eigentlich. Aus meinem Bekanntenkreis, die Menschen, die dann eher apolitisch sind und so weiter, die meisten sind einfach schockiert und versuchen dann diese sogenannte Republiken zu verlassen. Einfach, die Männer können das nicht machen. Ja, das ist das Problem. Einige haben geschafft, noch früher die beiden Republiken zu verlassen, aber nicht viele. Einige versuchen sich zu verstecken. Einige wurden mit Zwang mobilisiert eigentlich. Und ja, und diese auch aggressive, so prorussische Stimmung würde ich auch relativ gering einschätzen in dieser Republik. Sie hofften, die Menschen da hofften einfach darauf, dass sie, ich weiß nicht, dass alles gut wird. Sie werden dann wahrscheinlich ein Teil von Russland oder so, aber sie, ja, sie wollten eigentlich diesen Krieg auch nicht. Ja. Aber natürlich, wir haben keine Umfragen, das ist so die Einschätzungen, die dann auf Posts im Internet von meinen Bekannten, von Bekannten meiner Bekannten ja, bekommen.
Ja, aber danke, dass du das geteilt hast, was da so dein Eindruck ist. Ich glaube, wir müssen nochmal auf die Bedeutung der Faschisten in der Ukraine zurückkommen. Es wurde im Chat schon teilweise auch angemerkt, es wäre wünschenswert, dass man irgendwie mehr unterscheidet zwischen Neonazismus und Faschismus. Lara hatte ja auch am Anfang schon gesagt, dass sie das in dem Fall nicht tut oder dass sie teilweise vereinfachend benutzt. Natürlich ist es grundsätzlich richtig, dass es dann einen Unterschied gibt, den man auch berücksichtigen muss. Und ich glaube auch diese Unterscheidung zwischen Nationalisten oder Leuten, die nationalistisch eingestellt sind Faschisten, ist durchaus ein Unterschied, ne? Gerade in so einer Kriegssituation. Das würde ich auf jeden Fall auch wichtig finden zu betonen. Genau, ich glaube aber, weil ich jetzt auch teilweise im Chat schon gelesen habe, es wurde ja schon gesagt, alle Parteien sind faschistisch durchsetzt und so. Also ich weiß nicht, ob Lara so verstanden werden wollte. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Und ich würde jetzt einfach mal stellvertretend da noch ein, also für diesen ganzen Themenkomplex, der ja eigentlich sich um die Frage dreht, stimmt die russische Propaganda jetzt oder nicht? Ist es nun Faschismus in der Ukraine oder nicht? Ne? Also letzte Woche haben wir unter einem ganz anderen Vorzeichen und auch mit einer und auch ich würde sagen, ein bisschen in der Sache analytisch fundiert darüber diskutiert, was haben wir denn da jetzt in eigentlich in Russland für ein Regime? Und ich finde, in der Ukraine, man muss sich das auch nüchtern angucken und dann wird man zu dem Schluss kommen, nur weil es in einem Land Faschisten gibt, haben wir da keinen Faschismus an der Macht. Das muss man einfach nochmal ganz klar sagen in der Ukraine. Trotzdem diese Frage, ich lese die einfach mal vor und ich glaube, das dreht sich einfach alles um diesen Komplex. Ja, auch wenn es kein faschistischer Staat sind, welchen Einfluss haben sie denn jetzt eigentlich und wie ist es einzuordnen? Die Frage ist, ich möchte auch nochmal fragen, ob er glaubt, dass die Faschisten keine spezifische Rolle in diesem spezifischen Kontext der Zuspitzung des Konflikts zwischen USA und NATO-Staaten in Russland spielen. Also gerade hinsichtlich der Kontinuität des Anführungszeichen ewigen Kampfes gegen Russland, wie Stanislav meinte. Also ob er glaubt, ihr Wirken, Morden, Verfolgen ist einfach so wie auch in anderen Ländern und spielen in der antirussischen Kriegshetze, die dem deutschen Staat unter anderem ermöglicht, gerade mit Milliarden aufzurüsten, gar keine Rolle. Also vielleicht so als kleines Statement vorweg. Ich glaube, dass das gerade eine sehr dynamische Situation ist, wie in der deutschen Öffentlichkeit im Windschatten dieses Krieges eine sehr bellizistische Stimmung geschaffen wird. Ich würde aber davor warnen, da so eine, ja, wie so eine Agententheorie draus aufzubauen. Ne? Also dass praktisch die Faschisten in der oder die neonazistischen extrem rechten Kräfte, die es in der Ukraine gibt, extra aufgebaut worden sind, um das jetzt alles begründen zu können. Das scheint mir ein bisschen weit hergeholt. Wie seht ihr das?
Darf ich ganz kurz noch, weil ich ja auch angesprochen wurde, irgendwie dazu was sagen? Ich stelle einfach fest, dass ich es super interessant finde. Also ich meine, wie viele Kolleginnen und Kollegen reisen durch die gesamte Republik oder sitzen vor dem Laptop und berichten über extrem rechte Gruppierungen, Parteien, über NPD inzwischen eher irrelevant, über AfD, was macht welche Kameradschaft. Sämtliche autonomen Zentren sind voll mit Vorträgen, die sich genau um das Thema handeln, was machen die Nazis bei uns vor Ort. Und ich habe danach noch nie die Frage gehört, ist Deutschland faschistisch? Also ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Tatsächlich, dass sobald man von Faschismus in der Ukraine redet, von Nazis in der Ukraine, irgendwie das gleichgesetzt wird mit tatsächlich Putins Propaganda, die Ukraine sei faschistisch. Das ist sie nicht. Und das ist auch Deutschland nicht, auch wenn es hier rund um die Uhr, Tag und Nacht in allen autonomen Zentren dieser Republik irgendwie Vorträge über deutsche Neonazis gibt. So. Und zu dem, man muss da irgendwie genau distanzieren. ich verspreche, ich distanziere nach dem Krieg wieder und dann können wir uns die ganzen Gruppierungen angucken und können uns irgendwie Äußerungen angucken und können die analytisch einschätzen und wer vertritt welche Richtung. Im Moment geht es tatsächlich darum, dass Menschen, die Nazis, die ein Menschenbild haben, dass andere Menschen oder Angehörige bestimmter Gruppen nicht lebenswert sind, gerade mit Waffen umgehen und umgehen lernen und bewaffnet werden. So, darum ging es. Und die Analyse machen wir hinterher.
Okay, dann lassen wir das an der Stelle mal so stehen. Ich würde sagen, kommen wir mal noch zur Erinnerungspolitik zurück. Dazu gibt es nämlich auch eine Frage, die gab es ganz am Anfang an Stanislav, nämlich die Frage, ob denn Dekommunisierung Begriff genannt und die Umbenennung in Bandera Boulevard und anderes mehr im Westen der Ukraine, würdest du sowas als mehrheitsfähig einschätzen oder ist das was von der rechten Minderheit durchgesetzt und von der Bevölkerung eher geduldet als gewollt ist? Und je nachdem, die Leute vielleicht auch, die das befürworten, was würdest du sagen, was ist deren politisches Projekt? Also, ne, also auch die jetzt irgendwie mit den Ruhm den Helden, Ruhm der Ukraine, ist das was, würde ich jetzt dann mal noch hinten dranhängen. Ich frage mich immer, die Leute, die es auch hier auf der Straße rufen, ist der historische Bezug klar? Also ist das eine bewusste Bezugnahme oder ist das eine Indienstnahme dieses Spruches im nationalistischen Taumel des Krieges? Also damit will ich das jetzt auch gar nicht unbedingt, ne? Das ist trotzdem immer noch schlimm, aber es würde mich interessieren, wie man das einordnen muss.
Ja, ich würde sagen, dass die Menschen überhaupt nicht verstehen den Ursprung dieser Parole. Einfach. Ja, sie benutzen das und sie wissen einfach nicht, was das bedeutet. So, woher das kommt eigentlich. Und was die nationalistische Erzählung ist dominant, historische Erzählung ist dominant in der Westukraine komplett. Weil man muss das auch verstehen, dass für die Westukraine die sowjetische Macht kam als eine Besatzungsmacht, von außen aufgezwungen. Und deswegen eigentlich dann war immer eine sehr starke Feindlichkeit gegenüber der Sowjetunion. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Westukraine einen wirklichen Bürgerkrieg, ja, zwischen der sowjetischen Truppe und der ukrainischen aufständischen Armee. Und die Brutalität, die dann auch Stalins Macht da eingesetzt hat, dazu geführt, dass die Menschen hassten einfach die Sowjetunion, ja, und die Sowjetmacht. Der Gegenteil ist in West- und Südukraine eigentlich und auch in der Zentralukraine eigentlich, wo die Menschen gedacht, ja, die Sowjetmacht ist nicht, die Macht der kommunistischen Partei ist nicht die beste Macht, aber eigene, ja, sozusagen. Ja, sie natürlich waren dann auch nicht, viele waren aktive Kommunisten und so weiter, aber sie dachten, das ist sowieso unsere Macht. Sie ist schlecht, aber unsere. Und darauf basiert dieses Mythos eigentlich, der UPA. Und die Menschen, die dann diesen Mythos reproduzieren, sie glauben, dass UPA hat gegen zwei Totalitarismen gekämpft. Gegen sowjetischen Totalitarismus und nazistischen Totalitarismus. Was natürlich nicht ganz, das stimmt nur teilweise so, wenn wir dann auch Totalitarismus-Theorie akzeptieren, aber das ist nur Teil der Wahrheit. Ja, natürlich, die UPA hat auch gegen Nazi gekämpft, aber die Frage ist, wofür eigentlich, welche Ideologie hatten diese Menschen und warum eigentlich, sie haben dann auch früher kooperiert mit Nazi. Nicht zufällig, ja, sondern weil sie teilten auch viele Ansichten, die Nazi propagiert haben. Sie waren auch ideologisch nah. So. Aber das wird alles einfach geleugnet und sie werden dann dargestellt als Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit gegen zwei Totalitarismen. So, sage. Die Menschen, die das alles reproduzieren, sie vertreten am meisten klare nationalistische Ansichten, nicht rechtsradikalen, so Nazi-Ansichten. Und in allen anderen Fragen können sie ganz liberal sein. In ökonomischen Fragen, in Fragen der LGBTQ+ und so weiter. Sie können ganz liberal sein. Aber sie denken, dass alles, dass die, die Ukraine ist über alles da eigentlich. Das ist das Wichtigste eigentlich für diese Menschen. Das klingt ein bisschen nach der Nazi-Parole, aber dort in, ja, wie Nationalismus kann man so bestimmen, dass die Nation steht in Priorität, in der Priorität. Aber was ist die Nation? Ja, für eher für liberalere Vertreter dieser Richtung, die würden sagen, ja, eigentlich wir verteidigen die, wie das man formulieren kann, ja, Zivilnation sozusagen, ja. Aber sie schließen dann auch die Menschen aus, die andere historische Narrative unterstützen. Ja, das ist, man muss verstehen, dass diese, grob gesagt, ja, in der Ukraine gibt es zwei Erinnerungsnarrative, eine sowjetisch-nostalgische, andere nationalistische, grob gesagt, ja. Und dann sie schließen sie gegenseitig aus eigentlich. Sie kommen nicht in Dialog miteinander. Sie definieren den anderen als Feind eigentlich und schließen aus ihrem eigenen Projekt der Nation aus. Und dann diese Nationalliberale, sie schließen auch einen Teil der Bevölkerung aus ihrem Projekt der Nation, obwohl sie diese Nation nicht direkt ethnisch definieren wollen oder versuchen auch nicht ethnisch definieren. Aber sie glauben, dass nur die richtigen Ukrainer die Recht haben, sich als Ukrainer zu benennen, sozusagen. Zu nennen. Ja.
Dankeschön. Johannes, zuckst du oder?
Ja. Ja. genau, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Stanislav, du hast gerade gesagt, dass manche Menschen eben dann auch einfach bestimmte Aspekte ausklammern, ja, oder sie einfach weglassen. Und eine Kollegin hat neulich bei einem Vortrag diesen Begriff der kognitiven Dissonanz genannt. Den fand ich eigentlich ganz gut. Also, dass man einfach bestimmte Sachen dann auch vielleicht unbewusst oder bewusst irgendwie übersieht, ja, und nicht dazu fügt und eben nur dieses Bild der ukrainischen historischen Nationalisten als Befreier und als Kämpfer gegen Besatzer aller Art, ja, gelten. Und das ist natürlich, da muss man natürlich widersprechen in gewisser Hinsicht. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, bei denen man davon ausgehen kann, die beziehen sich wirklich auch ideologisch auf diese Vorgänger und so. Und das ist noch, da muss man, glaube ich, dann schon irgendwie unterscheiden und auch anders herangehen. Und was, weil diese nach dieser Dekommunisierungspolitik gefragt wurde, die habe ich in den Jahren, wo ich jetzt viel in der Ukraine war, auch immer, natürlich immer mitverfolgt. Und sie wirkte teilweise auf mich etwas unbeholfen, um das mal so zu sagen. Denn das, was damit eigentlich praktiziert werden soll, ist ja eine scharfe Abgrenzung vom sowjetischen Erbe. Man hat jetzt aber viele Jahrzehnte als Teil der Sowjetunion ja auch gelebt. Deswegen, also würde ich sagen, gesellschaftlich ist es natürlich nicht so einfach, sich von so einem Erbe so zu lösen. Und einerseits ist es ja so, dass man dann irgendwelche sowjetische Mosaike zerstört. Da kann man sich die Frage stellen, wem hilft das, wem ist damit geholfen. Gleichzeitig gibt es auch in Kiew ganz schöne sowjetische Theater, die werden nicht zerstört. Auch da wieder vielleicht etwas kognitive Dissonanz. Ansonsten müsste man ja auch konsequent sein. Und ich glaube, das geht gar nicht in einer Gesellschaft, die so geprägt ist, sei es jetzt durch Artefakte, Gebäude oder auch durch Einstellungen und Haltungen. Und eine Frage, die ich eigentlich immer dabei interessant fand, ist, wer war denn dabei? Ja, also wer hat auch beispielsweise beim KGB gearbeitet in der Ukraine und so? Und ich glaube, das wird der interessante Punkt, wenn man solche Fragen auch stellt, weil dann wird es nämlich auch wirklich unangenehm in der Regel.
Ja. Ja, das Problem, welches ich dann angesprochen habe in meinem so kurzen Vortrag, ja, eigentlich, dass es ist schwierig, eine Identität aufzubauen, wenn du dann einfach die sowjetische, das sowjetische Erbe einfach leugnest. Und Zelensky eigentlich, er macht das nur dadurch, dass er eigentlich, die Sowjetunion ist präsent in seinen Reden sozusagen. Er appelliert wirklich oft an diese Erfahrung des Krieges, Zweiten Weltkrieges. Es geht natürlich nicht es geht um die Rote Armee in erster Linie. Aber er nennt einfach die Sowjetunion nicht. Ja, weil dann, das ist ein Trigger. Und weil auch Russland versucht einfach dieses Erbe komplett monopolisieren. Und sie benutzt die Symbole, sogenannte Siegesbahne, einfach im Krieg. Und wie kann man in diesem Kontext eigentlich eine Identität aufbauen? Ja, weil der Zweite Weltkrieg war wirklich und ist bis heute die prägendste Erfahrung für viele Menschen. Viele haben ihre Verwandten da verloren, ja. Viele Großmütter und Großgroßväter der Ukrainer dann in der Rote Armee gekämpft. Und das ist kann man das auch nicht wirklich vergleichen mit dem UPA, weil UPA war viel kleiner, ja. Wie viel dann? 6 Millionen Ukrainer kämpften in der Rote Armee. Wie viel war dann in UPA? Und ich weiß nicht, 200.000 Menschen maximal. Ja.
Ja, danke schön. Ich habe gesehen, dass im Chat gerade viele YouTube-Videos geteilt werden. Es wird sich auch schon beschwert darüber. Also ich möchte bitten darum, dass gerade bei YouTube-Videos ohne weitere Kommentierung oder Einordnung ein bisschen Zurückhaltung geübt wird und dass hier nicht zugespammt wird, weil das auch was ist, was einfach ja jetzt gerade für uns schwer zu überprüfen ist, was das für eine Quelle ist und einfach gerade auch viele Dinge im Umlauf sind, die nicht gerade faktenbasiert sind. Und ich weiß nicht genau, worum es sich jetzt da handelt, aber da sich schon darüber beschwert wird, vermute ich mal, dass es einen Grund hat. Da aber das so ein bisschen auch schon angesprochen wurde, ansonsten im Chat möchte ich da eine Frage weitergeben, die vielleicht auch die Person, die diese YouTube-Videos geteilt hat, bewegt, nämlich die Frage, wie wird denn von ukrainischer Seite mit Kriegsdienstverweigerern zurzeit umgegangen. Das ist ja ich sehe gerade, dass sich auch jemand meldet. Wir haben das nicht umsonst gemacht, dass es in dieser Veranstaltung möglich ist, nicht nur über die Kommentare zu äußern. Aber das wäre vielleicht mal eine Frage, die ich an euch noch weitergeben würde. Wie ist da der Umgang mit Leuten, die auch in der aktuellen Situation den Kriegsdienst verweigern, oder ist das kein Phänomen, das massenhaft auftritt? Gibt es das überhaupt im Moment in nennenswertem Umfang? Und wenn ja, wie reagiert die Gesellschaft und auch der Staat darauf?
Ja, wahrscheinlich, das ist die Frage an mich, aber ich kann das nicht beantworten, wirklich. So, es ist klar, dass viele Männer dürfen das Land nicht verlassen. Und einige versuchen sich zu verstecken oder illegal die Grenze durchqueren. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil es gibt zu wenig Informationen eigentlich. Ja, um Statistik zu nennen. Ja, und es gibt auch in der Ukraine jetzt keine komplette Mobilisierung. Dann muss man das alles auch verstehen, im Gegensatz zu den sogenannten Volksrepubliken, ja, wo fast alle Männer werden dann eingezogen. In der Ukraine, das ist nicht der Fall, noch. Wir wissen nicht, wie das weiterlaufen wird. Ja, aber ja. Wahrscheinlich kannst du, Johannes, oder du, Lara, antworten auf diese Frage, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Forschungen oder auch Berichte darüber gesehen.
Also meine Einschätzungen würden jetzt auch eher auf einzelnen direkten Berichten, die mir bekannt sind, basieren. Deswegen würde ich ja jetzt auch mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nur so weit, dass ich jetzt von Fällen weiß, wo es natürlich heftige Auswirkungen hat, dass Männer nicht ausreisen dürfen, weil es gibt einfach vereinzelt jetzt Bekannte von mir, die sich jetzt in akut russisch besetzten Gebieten befinden, weil sie keine Option sahen, irgendwo anders hinzugehen. Ja, oder auch jetzt auch nicht dachten, sie würden in den Westen gehen, der Ukraine. Und gleichzeitig ja, gibt es natürlich diverse Männer, die jetzt auch bekannt sind, die in der Ukraine noch sind und nicht kämpfen und auch nicht dazu aufgefordert werden. Aber gut, so statistisch oder so kann ich da jetzt auch oder größer nichts zu sagen.
Okay, da haben wir umso mehr Zeit für weitere Fragen. Nämlich eine Frage, die ich auch ganz spannend finde, ist die Frage nach dem Geschlechterverhältnis. Da kommen wir jetzt zwar wieder zurück zu Azov, aber unter einem anderen Aspekt. Und zwar ist schon vor einer Weile die Frage aufgetaucht, oder die, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber da wurde geschrieben, dass 15% der regulär kämpfenden Armee Frauen seien und die Frage daran angeknüpft, wie denn die Rolle von Frauen bzw. Männern in Azov und bei der extremen Rechten in der Ukraine seien.
Also ich bin ja hier und beobachte vor allem über Social Media, was halt irgendwie auch ukrainische extrem rechte Bataillone so veröffentlichen. Es sind schon auch immer wieder Fotos von Schießtrainings, Fotos von was weiß ich wo. Also ich kann nur sagen, von dem, was in Social Media gepostet wird, geht es bei der ukrainischen extremen Rechten um Männlichkeit und um Kämpfer. Also ne, das ist jetzt überhaupt nicht repräsentativ, aber das ist das Bild, das verbreitet wird. Über die faktische Beteiligung von Frauen kann ich nicht viel sagen.
Ja, ich kann kurz dazu sagen, wie das war vor dem Krieg eigentlich. Das interessanteste Weise eigentlich, Azov arbeitete mit Frauen und sie spielten dann auch eine aktive Rolle sozusagen. So, Semenyaka war eine Vertreterin, eine internationale Vertreterin der Azov, sogenannten Azov-Bewegung eigentlich in Europa. Und dann, es gab andere rechtsradikalen Gruppen, die umgekehrt super traditionalistisch waren. Es gab auch eine Initiative, die dann von einer Frau, eine super nationalistische Frau gegründet wurde. Und sie, das war komisch eigentlich, dass sie hat gesagt, dass sie will einfach einen Mann finden und heiraten und dann zu Kinder gebären und erziehen und zu Hause bleiben. Also eigentlich, sie hat diese Rolle Public, so diese ja, Public-Rolle gespielt hat. Und das war ein bisschen komisch und widersprüchlich. Und dann, sie heiratete wirklich einen Typ, einen Rechtsradikalen und er ist verschwunden aus der Öffentlichkeit. Ja. Aber eigentlich, ich denke, dass sie eher sind dann vertreten den ukrainischen Durchschnitt. So sind wie viele Ukrainer auch patriarchal, aber in diesem klassischen Sinne wie in vielen anderen auch westlichen Gesellschaften. So. Männlichkeit spielt natürlich die primäre Rolle und deswegen diese Bewegungen sind am meisten von Männern dominiert. So, die Frauen spielen dann nur eine Nebenrolle. Aber wie, ob Frauen überhaupt beteiligt sind jetzt an den Kämpfen in irgendwelche rechtsradikalen Gruppen, Divisionen oder sowas, das weiß ich nicht. Ich vermute das nur in dieser Dienerrolle eigentlich, wie dann Sanitärinnen und so weiter. Ja. Das medizinische Personal.
Okay, ja, vielen Dank. Jetzt ist eine sehr, sehr spezialisierte Frage nochmal aufgetaucht, aber vielleicht könnte sie ja trotzdem beantworten. Nämlich die Frage danach, welche oder rechtsextremen neofaschistischen Tendenzen und Strukturen gab es in den letzten Jahren der Sowjetzeit in der Ukraine? Gab es sowas überhaupt ähnlich wie die Neonazi-Szene in der DDR Ende der 1980er? Und wenn ja, wie wurde mit denen umgegangen?
Mega begrenztes Wissen. Ich kann trotzdem kurz anfangen. Also ne, tatsächlich ist es so ein, das ist einfach so ein Bereich, da ist es von Deutschland aus komplett schwierig, irgendwie überhaupt rauszufinden, wer könnte denn noch was wissen über faschistische Gruppen in der Ukraine Ende der 80er oder so. Also ne, ich glaube, das ist tatsächlich ein Quellenproblem. Was ich sagen kann, ist die erwähnte Una und So, ist tatsächlich noch in der Spätzeit der Sowjetunion entstanden, nämlich 1991, als in Moskau gerade geputscht wurde und Sorge gab, was das für Kiew oder die Ukraine bedeutet. War das quasi eine prophylaktische Gründung, um bereit zu sein, falls es in der Ukraine zum Putsch käme. Aber 91, ne, das war wirklich schon sehr, sehr Spätzeit.
Ja, ich kenne eigentlich, ich weiß keine einzelne Forschung darüber. So, ich würde sagen, eher nein. So, es gab natürlich unterschiedliche faschistische Gruppen, die in den 80er Jahren entstanden, überall in der Sowjetunion, von allen möglichen. So, russische faschistische Gruppen waren auch aktiv. Aber sie alle waren total marginell und sie konnten dann diese Subkultur nicht schaffen, so würde ich sagen. Eher später, eigentlich in den Nullerjahren, da gab es diesen so Aufstieg der Rechtsradikalen und auch eigentlich linken Bewegung auch, weil die antifaschistische Bewegung war wirklich stark auch in den Nullerjahren, so bis ungefähr 2010 sozusagen, in Russland und in der Ukraine. Und man muss verstehen, auch vor dem Krieg, vor dem Maidan, die russische und ukrainische Neonazis waren sehr eng miteinander verbunden. Eigentlich oft, das waren dieselben Menschen, die dann einfach kursiert und von unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen. Auch heute in Azov kämpfen Menschen, die aus Russland kommen, russische Neonazis. Und umgekehrt eigentlich in DNR, LNR kämpften auch einige Rechtsradikalen aus der Ukraine. So. Und dann Semenjaka ging zu Vorlesungen von Dugin, ja, muss man verstehen, diese alle, sie waren sehr eng miteinander verbunden, so wie auch antifaschistische Bewegung, ja, dann die Antifaschisten aus Kharkiv reisten nach Moskau, um da irgendwelche Nazi-Mob zu zerschlagen und so weiter, ja, aber in Russland war das ein bisschen anders, weil dann als Putin Macht konsolidierte und zentralisierte, vernichtete alle möglichen radikale militante Bewegungen. Eigentlich. Auch Antifaschisten, so Nazis wurden verhaftet, Antifaschisten wurden verhaftet, auch die dann kamen auch eigentlich von diesen eher radikalen zu gemäßigten Oppositionellen, ja.
Ja, danke. Ich versuche gerade mich zu entscheiden, was wir jetzt hier noch reinnehmen, weil ich mit Blick auf die Uhr sehe, dass wir nicht mehr so super viel Zeit haben. Mich hat nochmal auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Aber mich haben auch nochmal per Direktnachrichten Nachrichten erreicht. Und da war jetzt die Frage nach den bisherigen Ausführungen, ist mir eigentlich unklar, welchen politischen Einfluss die extreme Rechte in der Ukraine heute hat. Sind es fließend die Übergänge zum Mainstream oder ist es seit dem Überfall eigentlich egal, weil die Nation im Zentrum steht und sich fast alle darum sammeln?
Möchtest du, Lara, darauf antworten, oder?
Fang du gern an.
Ich würde sagen, dass jetzt ist es unmöglich einzuschätzen, so. Eher marginelle Rolle, so in der Verteidigung bestimmt eine marginelle Rolle, dass sie spielen. Sie haben auch, es geht jetzt nicht um die Politik eigentlich, ja. Alle Parteien sind jetzt die Grunderzählung eigentlich ist, dass alle Parteien arbeiten jetzt zusammen und kämpfen um die Ukraine, für die Ukraine, ja. Und es gibt und wir spielen jetzt Politik eigentlich spielt keine Rolle. Ja, natürlich, dass es nicht entspricht nicht der Wahrheit. Ja, alle versuchen dann irgendwelche ein politisches Kapital zu sammeln und Unterstützung der Bevölkerung zu bekommen. Aber eigentlich, ja, diese Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppen sind dann in den Hintergrund getreten. Und die Rechtsradikalen, sie sind auch jetzt im Krieg sozusagen, ja. Die meisten von ihnen, sie sind dann am Front und kämpfen da und spielen keine politische Rolle mehr.
Und wie würdet ihr vielleicht jetzt daran noch anschließen, weil das ist eine Frage, die ist schon alt und die kann man so nicht, wahrscheinlich nicht, ich gebe sie einfach mal weiter. Und zwar, weil verschiedene Leute danach gefragt haben. Und zwar die Frage, was ist vom westlichen Narrativ zu halten, dass in der USA unsere, also dass in der UA unsere Freiheit, in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt würde, wenn in vorderster Front die Nazis vom Azov-Regiment kämpfen? Das war die eine Frage. Und die andere Frage war, sollte das Vorhandensein von faschistischen Gruppen bei dem Thema Waffenlieferungen berücksichtigt werden? Ich meine, das ist eine super komplizierte Debatte, die wir heute Abend sowieso nicht mehr aufmachen brauchen in den letzten 15 Minuten. Aber wären die Waffen dann in den falschen Händen oder wäre dies das kleinere Übel für die Ukraine? Die Frage, die da eingestellt wird. Da ist wieder die Frage wahrscheinlich nach der Relevanz. Ne? Also ihr habt ja schon gesagt, oder Stanislav, du hast gesagt, es ist 1%, glaube ich, ne? Was praktisch. Das kann man vielleicht nochmal sich ins Gedächtnis rufen, ne? Auch wenn wir darüber heute Abend viel gesprochen haben. Aber das ist, denke ich, wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Trotzdem, ich würde die Frage nochmal an euch weitergeben wollen.
Na, wie gesagt, eigentlich, sind 1%. Es gibt natürlich wirkliche Gefahr, dass die bekommen Waffen und dann sie kehren zurück eigentlich aus dem Front und dann werden diese Waffen anwenden. In Frieden, aber wir wissen das nicht so. Ich würde sagen, dass wahrscheinlich die Sensibilität ist wichtig zu Nazi-Gruppen in der Ukraine und dass es ist schwierig jetzt solche Kritik in der Ukraine zu äußern auch, ja, weil da sind diese Fragen an Relevanz verloren und aber eigentlich muss das kontrolliert werden, auch von der Sicherheitsdienst, von Seite der ukrainischen Sicherheitsdienst. Aber sie werden das nicht machen. Ja, natürlich. Okay. Ja, wahrscheinlich kann man das auch benutzen vom Westen eigentlich, ja, von westlicher Seite. Wir werden Waffen liefern, wenn ihr eigentlich dann diese rechtsradikale Gruppen, ich weiß nicht, ja, auch dann, weil man muss verstehen, am meisten das ist einzelne Menschen, ja, aber sie, manchmal sammeln sie sich zusammen und dann sind sie gefährlich auch im Krieg, weil sie sind auch potenzielle Kriegsverbrecher, ja, weil sie sind brutal, sie produzieren und verstärken den Hass, ja, gegen die Bevölkerung, gegen unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung. Sie haben nicht nur die Feinde, die Russen, sondern auch einen Teil der ukrainischen Bevölkerung, unterschiedliche linken Gruppen und so weiter. Ja. Und dann, sie sind gefährlich in dieser Situation. Und wie damit man umgehen kann. Man kann diese Gruppen einfach und Territorialverteidigungseinheiten, die dann von Rechtsradikalen dominiert sind, einfach auflösen. Ja, und diese Menschen umverteilen, in andere Einheiten schicken. Ja, aber wer das machen wird, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, ich möchte ganz am Schluss auch nochmal auf die ukrainische Linke und die Situation ukrainischer Antifaschistinnen und Antimilitaristinnen zurückkommen. Davor möchte ich aber gerne nochmal kurz zurückgehen, und zwar zu 2013, 2014. Vielleicht schaffen wir das noch, trotz der fortgeschrittenen Zeit, weil ich den Eindruck habe, da müssen wir auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Es wurde beispielsweise im Chat dazu gepostet, hier, also ich vermute mal heute Abend, wurde die Rolle der westlichen Länder, NATO und so weiter im Vorfeld und während des Putsch 2014 kaum erwähnt, die Faschisten unterstützten, hofierten, um den Putsch herbeizuführen, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja tatsächlich eine Frage der Deutung, wie man 2013, 2014 deutet. Ne? Also Lara hat es schon angesprochen, die Selbstschutzkräfte auf dem Maidan waren eben zu großen Teilen neonazistisch. durchsetzt und sind da groß geworden, haben aber ja dadurch auch die Linke, die ja zuerst auf dem Maidan durchaus auch vertreten war, zu Teilen vertrieben, wenn ich das richtig einschätze. Und ich glaube, man muss da nochmal ganz klar sagen, so wie das von russischer Seite dargestellt wird, dass es in der Ukraine ein westlich, auch so wieder Agententheorie, ne, dass es einen praktisch von westlicher Seite angeleiteten Putsch gegeben hätte, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen, weil wir einfach da 2013, 2014 eine Massenbewegung hatten, die natürlich irgendwie der EU und auch der NATO teilweise in die Hände gespielt hat, klar, und sich da mit den Interessen überschnitten hat. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich auch, es wurde auch im Chat angemerkt, die ukrainische Gesellschaft und die Motivlagen und auch die subjektiven Beweggründe dort und das Handeln der Menschen, die in der Ukraine leben, anzuschauen und ernst zu nehmen, egal in welchem Lager sie sich verorten und ob uns das dann gerade gefällt oder nicht oder wir uns damit solidarisieren wollen und können oder nicht. Und nicht dem Glauben aufzusitzen, dass alles, was in der Ukraine passiert, entweder von Russland oder von den USA gesteuert werden würde. Also ich glaube, das muss man sich nochmal klar machen, da auch nochmal deutlich machen, dass 2013, 14 eben nicht einfach ein westlich gesteuerter Putsch war, sondern in der ukrainischen Gesellschaft eine ganz eigene Dynamik mit auch einer eigenen Motivlage entfaltet hat. So, Johannes.
Ja, jetzt hast du gerade genau das gesagt, was ich sagen wollte. Also genau, ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dass einem das ja nicht nur in der putinschen Propaganda begegnet, sondern teilweise auch natürlich hier in linken Medien. Also mir ist das beispielsweise aus der konkret bekannt, wo eigentlich Ukrainer als Subjekte nicht auftauchen. Und ich hätte jetzt auf die Frage mit einfach einer anderen Frage aus dem Chat geantwortet, die Matthias Wörsching gestellt hat, nämlich warum fällt es vielen Leuten so schwer, die Ukrainerinnen als eigene politische Subjekte zu sehen? So.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, dass die Ukraine da trotzdem sowohl 2013, 14 irgendwie innerhalb der Weltpolitik eine bestimmte Rolle gespielt hat und es auch heute tut und da um Einflusssphären gerungen wird und da natürlich USA, NATO auch eine Rolle drin spielen, stimmt alles. Nur damit beschäftigen wir uns tatsächlich heute Abend nicht und damit haben wir uns auch generell in dieser Veranstaltungsreihe nicht beschäftigt und zwar nicht, weil das generell keine wichtigen Themen wären, sondern also Stichwort Geschichte der NATO-Osterweiterung oder EU-Osterweiterung etc. Alles klar, aber das war nicht der Fokus und ich denke, es muss auch möglich sein, sich mit den Ländern selbst, um die es da geht, erstmal auseinanderzusetzen. Genau, und deswegen auch.
Darf ich dazu noch kurz einen Punkt? Also, ich finde, es ist ja tatsächlich beides. Also, genau dieses, ne, wir gestehen natürlich den Menschen in der Ukraine zu, politische Subjekte zu sein. Und trotzdem gibt es natürlich andere Interessen. So, das heißt aber doch nicht, dass das irgendwie was steuert. Also, das ist doch kein die oder die. Und auch weil Thema NATO jetzt öfters aufkam, es ist doch auch nicht NATO oder Putin, sondern ich kann doch die NATO-Osterweiterung kritisieren und Militärbündnisse kritisieren und sagen, und die Putin und die russische Regierung führten Angriffskrieg. Also ne, ich kann doch einfach beides kritisieren. Warum muss ich mich denn da entscheiden?
Zum Abschluss, wie angekündigt, würde ich ganz gerne noch auf die ukrainische Linke zu sprechen kommen, nämlich die Frage, was dieser Krieg, also Stanislav, du hast schon ein bisschen angesprochen, es wird irgendwie alles eins und natürlich ist es gerade auch einfach eine Situation, in der jetzt nicht nur die Informationslage für uns irgendwie schwierig ist, sondern wo ja auch der Alltag einfach nicht in normalen Bahnen abspielt und das, was für die Erinnerungskultur und für die Erinnerungspolitik gilt, ne, dass der Raum fehlt, um die Deutung der Geschichte zu debattieren, das gilt vermutlich auch für die meisten anderen gesellschaftlichen Bereiche und für die Politik insgesamt. Trotzdem die Frage, was bedeutet eigentlich diese Situation gerade speziell für Antifaschistinnen, Antimilitaristinnen in der Ukraine, aber auch allgemein für Linke? Also wenn ich richtig informiert bin, dann hat sich ja auch das Arbeitsrecht verschärft, das von GewerkschafterInnen kritisiert wird. Ne? Und das ist insgesamt irgendwie eine total problematische Situation. Wie geht die Linke damit um? Wenn du möchtest, kannst du auch am Schluss noch eingehen auf eine Frage, die aus dem Publikum kam, nämlich nach dem Verbot von Parteien in der Ukraine, die hierzulande teilweise dann als links geframed werden, wenn ich die Kommentare von von der ukrainischen Linken richtig verstehe, sind diese Parteien, die da verboten worden sind, jetzt nicht in erster Linie links, auch wenn sie sozialistisch im Namen tragen, sondern in erster Linie pro-russisch. Was aber nicht bedeutet, dass ihr Verbot von Seite ukrainischer Linker nicht trotzdem kritisiert werden würde, einfach weil sie sagen, Parteiverbote sind nicht das richtige Mittel. Aber jetzt schweife ich schon wieder viel zu weit aus. Einfach die Frage, wie positioniert sich da gerade eine eigentlich antimilitaristische Linke und wie ist die Situation insgesamt für progressive Kräfte, sage ich mal, in der Ukraine?
Okay, ich denke, ich bin schwierig mit dem Wort antimilitaristisch heute, aber ich kann dann das ein bisschen erklären. Ja, eigentlich nach dem 2014 gab es eine starke Spaltung unter den Linken. Eine Seite unterstützte eigentlich die Separatisten. Das war am meisten die Organisation Borodba, obwohl nicht die ganze Organisation, nur ein Teil davon. Ja, und dann ein anderer Teil der ukrainischen Linken setzte sich sehr stark für die ukrainische Staat ein, für antiterroristische, sogenannte antiterroristische Operation in Donbass. Und dann gab es einen Teil dazwischen eigentlich, zu welchem ich mich auch rechne, die dann darauf beharrt haben, dass man muss in Verhandlungen treten und einfach einen Dialog führen. Ja. Weil das war auch wirklich eine Spaltung in der ukrainischen Bevölkerung und nicht nur von Russland von außen gesteuert. So. Wie auch das mit Maidan nicht stimmt, das war alles von USA gesteuert oder von der EU. Und wir haben dann eigentlich lange Zeit auch dafür gekämpft, dass für Frieden eigentlich, ja, für Verhandlungen, für gegenseitige Zugeständnisse, ja. Aber dann